Nein, ich nehme das Zeug nicht, das bringt mich um. Das waren keine verzweifelten Rufe aus einer Psychiatrie, sondern aus einem Lehrerzimmer. Dem Lehrerzimmer einer deutschen Schule. Wie Toreros, die einen verwundeten Stier umringten, versuchten die Lehrer, einen Jungen so weit zu kriegen, dass er seine Beruhigungsmedikamente nimmt. Irgendwann brach der Junge emotional zusammen. Langsam nahm er seine Tabletten, aber leise schluchzte er. Gerade so laut, dass alle im Raum es hören konnten. Ich brauche diese Medikamente nicht. Ich brauche einen Vater. Das ist nicht nur die Geschichte eines kleinen Jungen, der sich nach einem Vater, nach Liebe sehnt. Das ist der Ruf unzähliger Menschen in unserer Gesellschaft. Menschen, die alles haben und doch innerlich leer sind. Jedes Jahr nehmen sich über 10.000 Menschen in Deutschland das Leben. Fast 8 Millionen Menschen zwischen 18 und 64 Jahren konsumieren Alkohol in einem gesundheitlich schädlichen Maß. Das schafft nicht nur Leid bei den Betroffenen. Laut einer Umfrage hat einer von vier Männern in Deutschland schon einmal für sexuelle Dienstleistungen bezahlt. Beziehungen können heute am Handy durch Wischen gestartet und morgen durch Ignorieren beendet werden. Du kannst heute zu den beliebtesten Typen der Umgebung gehören. Durch eine kleine Aussage kannst du für immer gecancelt werden. Im Jahr 2023 wurden 129.000 Ehen geschieden, weil die Liebe zu ihrem Ende gekommen ist. Und die Zahlen von Angststörungen explodieren. Unsere Generation, deine Generation, von den Jungen bis zu den Alten, leidet und hungert nach Liebe. Das macht auch vor der Gemeinde nicht Halt. Das ist die brutale Realität, die wir haben, wenn wir heute über Gott, den Liebenden, reden. Denn Gott sieht diese Realität und er sieht auch deine Sehnsucht nach Liebe oder nach geliebt werden. Darum steht dieses Thema, ich bin Jahwe, der Liebende, nicht in einem irgendwie theoretisch-theologischen Rahmen, sondern in dieser Welt. Dem Leid dieser Welt, in einer kaputten Welt, die nach Liebe hungert. Und in meiner Predigt heute möchte ich ganz hinten anfangen. Wir wollen beim Ziel anfangen und uns dann auf den Weg machen, wie wir dieses Ziel erreichen können. Und mein erster Punkt, mit dem wir starten wollen, lautet, das Ziel, in der Liebe Gottes verwurzelt zu sein. Und ich lese euch diesen Text einmal vor. Es steht im Epheserbrief, Kapitel 3, Abvers 17. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt, dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Paulus, Theologe und Missionar, persönlich von Jesus Christus zum Verkündiger berufen, schreibt an eine christliche Gemeinde in der Stadt Ephesus. Ephesus liegt an der heutigen türkischen Westküste. Und in seinem Brief hat er den Ephesern schon berichtet, wie sie durch den Glauben an Jesus Christus eine neue Identität bekommen haben. Wie sie durch den Glauben an Jesus neu geworden sind und sich dieses Neue in allen Bereichen in ihres Lebens, in ihrem Glauben, in ihrem Leben, in ihren Beziehungen fortsetzt. Und in der Mitte des Briefes schreibt Paulus ein persönliches Gebet an diese Gemeinde. Und ich denke, hier wird sein Herzensanliegen deutlich. Sie sollen nicht nur allgemein irgendwie mal von der Liebe Gottes gehört haben, sondern sie sollen sie verinnerlichen, ganz tief im Herzen haben, dass es sie durchdringt, dass sie es so tief verinnerlichen, dass sie feste Wurzeln in der Liebe Gottes haben und sie auf der Liebe Gottes so fest gegründet sind, dass egal welche Stürme in dieser Welt kommen, sie fest verwurzelt sind in der Liebe Gottes. Vers 18, das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, die Liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen. In ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht, dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Wenn Gott also dieses Gebet in Vers 17 erhören wird und die Epheser durch ihren Glauben an Jesus Christus eine neue Identität in Christus haben, dann sind sie fähig, die Liebe Gottes in allen Dimensionen zu erfassen. Und in diesem Moment dachte ich mir, stopp, das stimmt doch irgendwas nicht. Wenn ich an Breite, Länge, Tiefe denke, dann kommt da so ein Quader raus. Mit Höhe konnte ich in dem Zusammenhang an der Stelle jetzt noch nicht so viel anfangen, aber es ist irgendwie so ein Quader, den wir haben. Und es hat für mich irgendwie nicht zusammengepasst. Was hat das Ganze, ein Quader, mit der Liebe Gottes zu tun? Kennst du das, wenn du zwei Sachen vor Augen hast, die einfach nicht zusammenpassen? Du musst unbedingt eine Schlitzschraube rausmachen und hast nur einen Kreuzschraubenzieher. Das ist blöd. Will Paulus hier wirklich sagen, dass wir die Liebe Gottes bis zu einer gewissen Grenze erfassen können? Und dann hört die Liebe Gottes irgendwie auf? Aber wenn man da mal ein bisschen nachforscht, dann findet man heraus, dass beispielsweise dieses Wort für Tiefe noch an anderen Stellen in der Bibel vorkommt. So zum Beispiel in Lukas Kapitel 5, Vers 4. Jesus ist in dieser Geschichte gerade am See Genezareth und spricht zu Simon Petrus. Und Jesus sagt zu ihm, fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinunter. Die Anweisung ist einfach, Petrus soll mit seinem Boot auf den See Genezareth fahren, an einer Stelle, wo es besonders tief ist. Und auf einmal machte das Ganze für mich Sinn. Und ich finde es immer so schön, wenn Dinge auf einmal Sinn machen. Die Fischer damals wussten genau, wo in dem See es flach war und wo es tief war. Das war kein Problem, das wussten sie. Und für Petrus war es gar kein Problem, an eine Stelle zu fahren, die tief war. Was für die Menschen damals aber ein unüberwindliches Rätsel war, was ist in dieser Tiefe? Sie wussten, hier ist es tief. Aber sie wussten nicht, was am Grund des Sees ist. Es gab damals keine U-Boote, Sauerstoffflaschen oder Unterwasserdrohnen oder irgendetwas, um in die Tiefe des Sees zu kommen. Die Tiefe des Sees war verborgen und unerreichbar. Und das gibt uns sein Gespür dafür, um was es in der Liebe Gottes geht. Als Jesus das damals sagte, wussten die Menschen, dass sie die Tiefe nicht ergründen konnten. Heute würde man vielleicht sagen, wir können das Ende des Universums nicht ergründen. Die Tiefe des Sees Genezareth, da kommen wir hin. Aber ans Ende des Universums keine Chance. Stell dir das mal vor, das am weitesten von der Erde entfernte Objekt, das die Menschen gebaut haben, ist die Raumsonde Voyager 1. 1977 wurde sie in den Weltraum geschossen und ist in der Zwischenzeit ungefähr 24 Milliarden Kilometer weit von der Erde entfernt. Mir sind ja manchmal schon die 300 Kilometer bis zu meinen Eltern zu viel. Ja. Aber 24 Milliarden Kilometer entfernt. Und wenn wir uns dann vorstellen, unsere Milchstraße, die unsere heimatliche Galaxie, wo wir so mittendrin sind, hat einen Durchmesser von 950 Billiarden Kilometer. So viel zur überragenden Tiefe der Liebe Gottes. Grenzenlos, unvorstellbar, gewaltig. Und Paulus sagt, ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht. Umso mehr wir die Liebe Gottes erkennen, umso mehr wir die Liebe Gottes erfahren, wir werden niemals zum Ende kommen. Gottes Liebe hat keinen Anfang, hat kein Ende. Sie wächst nicht, sie schrumpft nicht. Sie ist keinen Stimmungen unterworfen und doch sonst gibt es nichts, was Gottes Liebe irgendwie beeinflussen könnte. Warum? Weil es sein Wesen ausmacht. Und das ist ein großes Gebet für die Gemeinde und ich halte mich daran fest, dass Paulus das nicht irgendwie so theoretisch, theologisch irgendwie meint, sondern dass er das als eine reale Erfahrung meint, die wir haben können. Diese Liebe Gottes ist das Fundament unseres Lebens und das führt dazu, dass Gott immer mehr in unserem Leben Gestalt gewinnt. Das ist also das Ziel, tief verwurzelt in der Liebe Gottes zu sein und seine Liebe mehr und mehr zu verstehen. Das bringt mich zu der Frage, wie werde ich denn mehr und mehr in der Liebe Gottes verwurzelt? Das bringt mich zu dem zweiten Punkt, die Suche. Auf dem Weg zu echter Liebe. Und Aidan Tozer, ein evangelikaler Pastor, schreibt, weil er unermesslich ist, seine Liebe ein unbegreiflich großer Grund- und uferloser Ozean, vor dem wir in beglücktem Schweigen niederknien und vor dem sich die schönsten Worte verwirrt und beschämt zurückziehen müssen. Das ist die Liebe, um die es geht. Eine Liebe, die allein durch das Anschauen Gottes und mit dem größten Glück ausfüllen kann. Das ist das Zeugnis von Paulus, wie wir gerade gelesen haben. Das ist das Zeugnis von vielen Menschen in der Bibel. Das ist das Zeugnis von vielen Menschen in der Kirchengeschichte von damals bis heute. Gottes Liebe ist unermesslich. Aber wenn ich mir das vor Augen halte, dann merke ich, dass ich diese Liebe oft gar nicht so kenne. Dass diese Liebe gar nicht so tief in meinem Herzen drin ist. Und ich mich gefragt habe, was kann ich machen, um diese Tiefe der Liebe Gottes mehr zu verstehen? Und seit einigen Tagen geht mir ein Vers aus der Bibel, aus dem Jakobusbrief durch den Kopf, der mir ein bisschen darauf eine Antwort gibt. Da heißt es, sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Sucht die Nähe Gottes. Das ist etwas Aktives, das ist nichts Passives, sondern es ist etwas Aktives, Gottes Nähe zu suchen. Der Vers geht noch weiter. Wascht die Schuld von euren Händen, ihr Sünder, und gebt euch Gott von ganzem Herzen hin, ihr Unentschiedenen. Das gehört untrennbar dazu. Such die Nähe Gottes, tu Buße, entscheide dich ganz für Jesus. Du wirst die Nähe Gottes finden, und ich füge mal vorsichtig in Klammern dazu, dann wirst du auch die Liebe Gottes erfahren in deinem Leben. Aber wie kann so etwas praktisch aussehen? In den Psalmen bin ich auf ein paar Hinweise gestoßen, die mir dabei helfen. Da heißt es zum Beispiel in Psalm 1, glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt ist. Zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt wohl. Oder Psalm 63, nachts auf meinem Lager denke ich an dich. Stundenlang sinne ich über dich nach. So viele Male hast du mir geholfen und im Schutz deiner Flügel kann ich jubeln. Psalm 77, ich sinne über all dein Wirken nach, dein Handeln erfüllt meine Gedanken. Oder aus Psalm 119, ja, ich liebe und verehre deine Gebote und über deine Bestimmung sinne ich nach. Merkt ihr diese Freude auch, die da mitschwingt? Diese Freude, darüber nachzudenken, darüber nachzusinnen, Gott zu begegnen. Heutzutage wird dir ja überall empfohlen, dass du meditieren sollst, um deinen Geist zu leeren, Stress abzubauen, um achtsamer mit deinem Leben umzugehen und so weiter. Dabei gibt es die unterschiedlichsten Meditationsübungen, die man sich nach Lust und Laune irgendwie so zusammenstellen kann. Bei den einen Übungen soll man in sich hineinhorchen, zum Beispiel auf die eigene Atmung, um so Körperteile irgendwie als Meditationsobjekte zu benutzen. Oft geht es auch darum, den Geist zu leeren, nicht mehr nachzudenken, in sich reinzuhören oder irgendwelche Mantras zu wiederholen, um sich besser zu fühlen. Wenn wir aber in die Bibel schauen, dann finden wir nichts in dieser Art. Dann finden wir nichts in der Art, den Kopf zu leeren, die Gedanken zu leeren, sondern im bewussten Hinschauen auf Gott. Im bewussten Nachdenken über Gott, über sein Wesen, über sein Handeln, über seine Worte. Ich sinne über all dein Werken nach, dein Handeln erfüllt meine Gedanken. Aus Psalm 77, Vers 13. Wir richten unsere Gedanken und unser Nachdenken ganz bewusst auf Gott, auf sein Wesen, auf das, wie er ist, auf seine Liebe, auf deine Heiligkeit und so weiter und so weiter. Und ich glaube, dass das etwas ist, eine geistliche Übung, die uns vielleicht heutzutage verloren gegangen ist in unserer hektischen und stressigen Zeit, wo wir ständig erreichbar sind. Aber sich hinzusetzen, in die Stille zu gehen und Gott zu begegnen. Da will ich dich einladen, auch heute Nachmittag dir mal Zeit zu nehmen und über die Liebe Gottes nachzudenken. Nimm dir diese Verse aus Epheser 3, 17 und 18 doch einmal in einer Übersetzung, die dir liegt, und lern sie auswendig. Im Psalm 1 haben wir ja gelesen, dass der Psalmist Tag und Nacht über Gottes Wort nachdenkt. Und damals in einer Zeit, wo es keine Bibeln immer zur Verfügung gab, und keinen elektrischen Strom darf, um auch mal nachts zu lesen, war es notwendig, dass die Menschen sich Gottes Wort auswendig lernten. Und auch wenn wir all das heutzutage haben, ist es, glaube ich, trotzdem so wertvoll, Dinge, Gottes Wort, Gottes Wesen im Herzen und im Hirn zu haben, immer dabei zu haben und darüber zu staunen, wer Gott ist. Am Freitagabend bin ich zum Beten raus, spazieren gegangen. Ich kam mit der Predigt so überhaupt nicht voran und dann ist es immer gut rauszugehen, zu beten. Und irgendwann bin ich an den Stadtrand gekommen und es ist immer dunkler geworden und es war eine sternklare Nacht. Und wenn du so nach oben guckst, in den Sternenhimmel, dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du guckst hoch, du guckst wieder runter und du gehst weiter. Oder du hältst inne und guckst hoch und staunst darüber, wer Gott ist. Und mir ist in diesem Moment durch die Liebe Gottes, das war ja mein Thema an der Stelle, die Liebe Gottes durch den Kopf gegangen. Ja? Und diese Tiefe der Liebe Gottes. Und dann gucke ich hoch und sehe Sterne, die so weit entfernt sind, die ich mir überhaupt nicht vorstellen kann. Und auf einmal bekomme ich ein kleines Gespür dafür, was Liebe Gottes bedeutet. Eine unendliche, eine gewaltige, eine riesige Liebe Gottes. Und ich denke darüber nach. Die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe zeigt, dass es das Werk seiner Hände ist. Es hat mir gezeigt, wie groß die Liebe Gottes ist. Aber ich glaube, wir erfahren diese Liebe Gottes nur, wir erfahren diese Liebe Gottes nur, wenn wir still werden, wenn wir schweigen, wenn wir uns von dem Stress dieser Welt, von unserer ständigen Erreichbarkeit, von unserem Handy oder von anderen zurückziehen und still werden vor Gott und über ihn nachdenken. Und dann finden wir eine Liebe, die alle Dimensionen sprengt. Nachdem wir das Ziel gefunden haben, also in der Liebe Gottes verwurzelt zu sein und ein Werkzeug in der Hand haben für unsere Suche, indem wir stille werden und Gott vor Augen haben, will ich mit euch jetzt dem Inhalt unserer Suche drüber nachdenken. Ja? Was ist denn der Inhalt von dem, wenn wir über Gottes Liebe nachdenken? Und da ist mir ein Punkt so wichtig geworden. Ich möchte heute mal über die Liebe Gottes hinausgehen und mal überlegen, was hat die Liebe Gottes mit seinem ganzen Wesen zu tun? Das macht unser Jahresthema ja aus, dass wir uns Gottes Wesen anschauen und daraus lernen, wie unser wunderbarer Gott ist. Aber eine kleine Warnung am Anfang. Wenn du wirklich wissen willst, wie tief die Liebe Gottes ist, dann darfst du niemals den Fehler machen, Gottes Eigenschaften gegeneinander auszuspielen. Mirko hat uns in der ersten Predigt in den Namen Jahwe hineingenommen. Ich werde sein, der ich werde sein. Ich bin, der ich bin. Gott ist einfach. Er ist unveränderlich. Er ist unendlich. Er ist unvorstellbar. Und wir Menschen haben unterschiedliche Abstufungen von Eigenschaften. Wenn wir uns zwei Menschen angucken, dann wissen wir in der Regel, wer von beiden freundlicher ist. Es gibt die einen Menschen, die schneller zornig sind. Es gibt die anderen, die sich eher beherrschen können. Es gibt die einen, die mehr Mitgefühl haben und so weiter und so weiter. Wir haben Abstufungen von Eigenschaften. Aber diese Abstufung gibt es bei Gott nicht. Gott ist 100% Liebe. Gott ist 100% Heiligkeit. Gott ist 100% Treue. Gott ist 100% Gerechtigkeit. Gott ist 100% alle seine Wesenszüge. Und darum dürfen wir nie den Fehler machen, seine Eigenschaften gegeneinander auszuspielen. Dass Gott Liebe ist, ist sicherlich eine Wahrheit, die wir von den Dächern rufen und in unserem Herzen bewahren sollten. Aber so ist es auch mit allen seinen Eigenschaften. Keine ist schöner als die andere. Keine ist wichtiger als die andere. Keine steht in Spannung zu den anderen und alle sind wesentlich. Im Wesen Gottes herrscht vollkommene Harmonie und alle seine Eigenschaften gehören wesentlich und notwendig zu seiner Herrlichkeit. Wie schnell macht man den Fehler, vielleicht die Liebe Gottes in den Vordergrund zu stehen und andere Eigenschaften Gottes zu vergessen? Aber Gott ist Gott in seinem ganzen Wesen. Manchmal hört man die Frage, wie stellst du dir Gott vor? Wie ist Gott für dich? Und ich glaube, diese Frage ist vollkommen irrelevant, wie Gott für dich ist. Gott ist Jahwe. Ich werde sein, der ich sein werde. Ich bin, der ich bin. Er ist Gott. Er ist der Gott, der sich selbst offenbart. Und nur weil er sich selbst uns offenbart, können wir etwas über Gott erfahren. Gott offenbart sich in seinem Wort. Wir haben keine andere Quelle, keine verlässliche Quelle als Gottes Wort, die Bibel. Das ist alles, was wir haben. Wir können Dinge in der Natur über Gott erfahren. Wir können in der Natur erfahren, dass es einen Gott gibt. Wir können vielleicht in uns selbst erfahren, dass es einen Gott gibt oder dass es eine Vorstellung von Gott gibt. Aber wer dieser Gott ist, was sein Wesen ausmacht, werden wir nur in der Bibel finden. Und zwar nur in der Bibel. Zwar nur in der Bibel. Nur in der Bibel. Nirgendwo anders. Darum, wenn wir Eigenschaften seines Wesens irgendwie ignorieren oder beiseite schieben, weil sie uns unangenehm sind, dann machen wir uns einen Götzen nach unseren eigenen Vorstellungen, nach unseren eigenen Ängsten und nach unseren eigenen Wünschen. Aber wir verlieren den Gott, den ewigen Schöpfer von Himmel und Erde. Darum sagen wir hier in dieser Predigtreihe, ich bin Jahwe, der Treue, der Liebende, der Heilige, der Gerechte. Jede dieser Beschreibung macht sein ganzes Wesen aus. Alle Eigenschaften Gottes hängen untrennbar miteinander zusammen. Das will ich euch zeigen, was das bedeuten kann. Gott ist der Ewige. Im Psalm 90, Vers 2 heißt es, ehe die Berge geboren wurden, ehe du die Erde mit ihrem Lebensraum hervorbrachtest, da warst du Gott schon da von Ewigkeit zu Ewigkeit. Weil wir diese Wahrheit kennen und weil wir daran glauben und daran festhalten, wissen wir, dass wir uns auf die ewige Liebe Gottes verlassen können. Gottes Liebe hat keinen Anfang, hat kein Ende. Jede Liebe auf dieser Erde hat einen Anfang. Wenn zwei Menschen sich verlieben, hat diese Liebe mindestens den Anfang in dem Moment, wo sie sich kennenlernen. Aber Gottes Liebe hat keinen Anfang, kein Ende. Er ist der Ewige. Epheser 1, Vers 4, denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadiges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Bevor diese Welt erschaffen wurde, hat Gott seine Kinder schon erwählt, dass sie erfüllt sein sollen von seiner Liebe. Natürlich kann man sich gegen Gottes Liebe entscheiden, natürlich kann man diese Liebe beiseite schieben. Aber Gottes Liebe steht vor der Erschaffung der Welt. Gott sich entschieden, seine Kinder mit Gottes Liebe erfüllt sein sollen. Nicht nur, dass sie hören sollen, sondern dass sie erfüllt sein sollen von der Liebe Gottes. Gott ist der Allmächtige. Die Bibel beschreibt uns Gott als den allmächtigen Gott. Jesaja 40, Vers 28 sagt, weißt du es denn nicht? Hast du es denn nicht gehört? Jahwe ist ein ewiger Gott, der die ganze weite Welt erschuf. Er wird nicht müde, seine Kraft lässt nicht nach, seine Weisheit ist unerschöpflich tief. Oder Jeremia 32, Vers 17. Ach, mein Herr Jahwe, du hast Himmel und Erde durch deine gewaltige Macht und deine große Kraft geschaffen. Dir ist nichts unmöglich. Und wenn wir uns in den Evangelium anschauen, wie Jesus gehandelt hat, mit was für einer überfließenden Liebe er die größten Wunder getan hat, dann ist dieser allmächtige Gott ein Ausdruck seiner Liebe. Jesus hat einer verzweifelten Mutter ihren toten Sohn zurückgegeben, ins Leben zurückgerissen. Er hat einer Ausgestoßenen Heilung geschenkt und zurück in die Gesellschaft gebracht. Er hat besessene, versklavte Menschen geheilt, Menschen aus der Finsternis befreit. Und ich weiß, dass manche von euch auch diese mächtigen Wunder Gottes in ihrem Leben schon erfahren haben. Gottes Liebe basiert darauf, dass er allmächtig ist und wir ihm vertrauen dürfen, dass er alles tun und lassen kann, was er möchte. Gott ist der Allgegenwärtige und Allwissende. Ich lese euch Worte aus Psalm 139 vor. Herr, du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Für Menschen, die Gott nicht kennen, sind das schreckliche Worte. Gott ist immer da und er weiß alles. Aber wer um die Liebe Gottes weiß, ist das eine der tröstlichsten Botschaften, die es gibt. Gott ist immer da. Er weiß alles. Er steht immer an deiner Seite. Er ist niemals abwesend. Er ist immer ansprechbar. Gott kennt uns durch und durch. Keine deiner Sorgen, keine deiner Nöte, keine deiner Kämpfe ist vor ihm verborgen. Er kennt unsere Schwächen und Sünden und er liebt uns trotzdem. Gottes Heiligkeit ist die Quintessenz aller makelloser Reinheit. In ihm ist nichts Böses. Er spielt kein falsches Spiel. Er hat keine Hintergedanken. Seine Liebe ist makellos. Aus seiner Unendlichkeit sehen wir, dass Gottes Liebe keine Grenzen hat. Aus seiner Treue lernen wir, dass Gott sich niemals verändern wird und seine Liebe nie schwankt. An seiner Majestät sehen wir, dass niemand ihm gleichkommt und dass wir es mit einer herrlichen, königlichen, majestätischen Liebe zu tun hat. Aufgrund seiner Gnade dürfen wir vertrauen, dass Gott uns alles vergibt. Das macht sein Wesen aus. Halleluja. Ist das nicht wunderbar? Es macht sein Wesen aus. Gottes ist die Liebe. Und ich komme zu einem letzten Punkt. Es ist die Auswirkung. Gottes Liebe führt zur Liebe zueinander. Wir wissen jetzt, dass wir in Gottes Liebe verwurzelt sein können. Wir haben ein Werkzeug im Nachsinnen über Gott im Gepäck und haben uns mit Gottes Liebe in seinem ganzen Wesen beschäftigt. Und wenn du mal darüber nachdenkst, die ganzen vielen Eigenschaften Gottes, was das mit der Liebe Gottes zu tun hat, du wirst wunderbare Gedanken dazu finden. Aber auch wenn wir um Gottes Liebe wissen, können wir uns immer noch einsam und verlassen fühlen. Unsere verschiedenen Probleme, unsere Schicksalsschläge, das, was uns in dieser Welt begegnet und vielleicht auch Ereignisse aus unserer Vergangenheit, die sind nicht auf einmal weg, die belasten uns immer noch. Und wenn ich an die Zahlen vom Anfang denke, dann leben wir in einer Welt, die kaputt ist. Und wir erleben das, vielleicht in unserer Familie. Vielleicht in unserem Bekanntenkreis, vielleicht in uns selbst. Und darum hat Gott die Gemeinde geschaffen, um füreinander zu sorgen, damit wir in dieser Welt eben nicht alleine sind, damit wir in dieser Welt nicht verloren sind, sondern füreinander sorgen und uns gegenseitig auch diese Liebe schenken, die wir in dieser Welt brauchen. Und ich will am Ende dieser Predigt noch einen kurzen Blick auf einen Text werfen aus 1. Johannes Kapitel 4, die Verse 7 bis 21. Und wisst ihr, was das Tolle an meiner Rolle jetzt als Prediger ist? Ich muss euch diesen Text gar nicht erklären, weil das ist eure Aufgabe in der Kleingruppe, euch über diesen Text Gedanken zu machen, zu schauen, was macht die Liebe Gottes aus? Was macht die Liebe zu meinem Nächsten aus? Und daraus praktische Schritte abzuleiten, wie wir andere Menschen nicht nur Liebe begegnen, sondern Liebe erweisen können. Das wird Inhalt der Vorbereitungshilfe sein. Von daher will ich nur ein paar kleine Worte dazu noch sagen und alle praktischen Konsequenzen euch und eurer Kleingruppe dann überlassen. In diesem wunderbaren Kapitel über die Liebe verweben sich die Liebe Gottes, die Gott zu uns hat, und unsere Liebe zu anderen Menschen aufs Untrennbare zusammen. Auf der einen Seite sehen wir die Liebe Gottes. Unsere christliche Liebe als Kinder Gottes entspringt vollumfänglich der Liebe Gottes, die Gott zu uns hat. Gott ist immer der Initiator. Und diese Liebe ist nicht nur irgendwie diese theologische Liebe, die wir irgendwie so haben können, sondern es ist eine Liebe, die in der Realität um sich greift. Zum Beispiel heißt es Vers 9 und 10, und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn als Sündopfer für unsere Sünden zu uns gesandt haben. Christus starb am Kreuz für uns und wir feiern gleich das Abendmahl, um uns daran zu erinnern, wie groß die Liebe Gottes ist. Wie die Liebe Gottes blutend am Kreuz hing, damit wir leben dürfen. Deine Liebe erfahren können, die alle Vorstellungen übersteigt. Johannes bezeugt in Vers 16, wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Das ist die Grundlage und diese Liebe Gottes zieht sich durch diesen ganzen Abschnitt, durch die ganze Bibel und durch unser ganzes Leben als Kinder Gottes. Aber neben diesem roten Faden der Liebe Gottes gibt es einen weiteren Faden der Liebe von uns. Ein Faden, der sich genauso durch diesen Abschnitt schlängelt. Und das ist die Liebe zu anderen Menschen. In Vers 19 heißt es, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Es kommt von der Liebe Gottes und strömt durch uns hinaus zu anderen Menschen. Der Abschnitt schließt mit den Worten, wer Gott liebt, ist verpflichtet, auch die Geschwister zu lieben. Gottes Liebe strömt durch uns zu anderen. Der Initiator ist immer Gott, der Liebende, der uns bis in den Tod am Kreuz liebt. Und so können wir auch einander lieben. Und wo das geschieht, wo das wirklich geschieht, erleben wir ein Stück Himmel auf Erden. Ich wünsche euch Gottes Segen in euren Kleingruppen, dass ihr diese Liebe Gottes mehr versteht, mehr in eurem Herzen tiefer versteht und begreift. Ich wünsche euch, dass ihr gute Gespräche habt, darüber nachzudenken, wie kann diese Liebe aus diesem Text heraus zu anderen Menschen in der Gemeinde oder vielleicht auch außerhalb der Gemeinde weiterfließen, dass es weitergeht, um ein bisschen Himmel auf Erde zu bauen. Und ich würde mich freuen, von euch zu hören, was dabei rausgekommen ist. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Vater im Himmel, deine Liebe ist unendlich groß. Sie zieht sich durch dein ganzes Wesen, sie macht dein ganzes Wesen aus. Das ist eine der wunderbarsten und herrlichsten Botschaften, die wir haben können. Aber wir leben in einer Welt, die kaputt ist. Wir leben in einer Welt, wo wir uns vielleicht einsam fühlen, wo wir Schicksalsschlägen ausgeliefert sind, wo Dinge passieren, wo Süchte, wo Bindungen passieren. Aber ich bitte dich, dass deine Liebe uns so durchdringt, dass wir begreifen und verstehen, wie sehr du uns liebst und was du am Kreuz für uns getan hast und dass wir darüber staunen und dass du unser Leben veränderst und dass daraus, aus diesem veränderten Leben, eine Liebe zu anderen Menschen strömt, die segnet, die hilft und die dich ehrt. Danke, dass du unser guter Gott bist. Dir sei alle Ehre, Lob und Preis. Amen. Amen.